Ich möchte zu Beginn dieser Bibelstunde zunächst einen Abschnitt aus der Bibel lesen. Den finden wir in 1. Mose 44. Die ersten 14 Verse. Und Josef befahl seinem Verwalter und sprach: Fülle den Männern die Säcke mit Speise, so viel sie tragen können, und lege das Geld eines jeden oben in seinen Sack. Meinen Becher aber, den silbernen Becher, lege oben in den Sack des Jüngsten samt dem Geld für das Korn. Und er handelte nach dem Wort Josefs, das er gesprochen hatte. Und als der Morgen anbrach, ließ man die Männer ziehen samt ihren Eseln. Als sie aber zur Stadt hinausgekommen und noch nicht weit entfernt waren, sprach Josef zu seinem Verwalter: Mache dich auf, jage den Männern nach, und wenn du sie eingeholt hast, sprich zu ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist das nicht derjenige, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrzusagen pflegt? Da habt ihr Böses getan. Als er sie nun eingeholt hatte, redete er mit ihnen diese Worte. Sie aber sprachen: Warum redet mein Herr solche Worte? Das sei fern von deinen Knechten, so etwas zu tun. Siehe, wir haben dir das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, aus dem Land Kanaan wieder zurückgebracht. Wie sollten wir denn aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold gestohlen haben? Bei welchem von deinen Knechten aber etwas gefunden wird, der soll sterben. Und wir anderen wollen die Knechte deines Herrn sein. Er aber sprach: Nach eurem Wort, so soll es sein. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht. Ihr anderen aber sollt ungestraft bleiben. Da ließ sogleich jeder seinen Sack zur Erde gleiten und jeder öffnete seinen Sack. Er aber fing an zu suchen beim Ältesten und kam bis zum Jüngsten. Da fand sich der Becher in Benjamins Sack. Da zerrissen sie ihre Kleider und jeder legte seine Last auf seinen Esel und sie kehrten wieder in die Stadt zurück. Und Juda ging mit seinen Brüdern in das Haus Josefs, denn er war noch dort, und sie fielen vor ihm auf die Erde nieder. Entschuldigt, ihr merkt, mein Hals ist heute ein bisschen angeschlagen. Ich möchte nur einen kurzen Schluck nehmen. Ich möchte einleitend sagen, ich habe diesen Becher die letzten Tage immer wieder benutzt und habe dann festgestellt, wie sehr er dieses Thema heute Abend widerspiegelt, der silberne Becher. Und ich habe ihn natürlich kalkuliert mitgebracht heute Abend, weil ich denke, was in der Kinderstunde funktioniert, funktioniert auch in der Bibelstunde. Ich könnte euch jetzt ein Bild zeigen in einer Präsentation, aber dieser Becher hilft mir ein bisschen, meine Stimme zu halten. Ich habe meine Frau gebeten, mir einen Becher mit etwas zu trinken fertig zu machen, aber ich habe ihr gesagt: Sag mir nicht, was da drin ist. Es ist ein bisschen Kamillentee drin, aber ich merke auch eine Note von Ingwer an. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir selber eingegossen hätte, aber es ist das, was mir meine Frau gegeben hatte. Wisst ihr, anders als heute, wo mir meine Frau etwas einschenkt, war es in vorchristlicher Zeit so, dass das die Aufgabe des Hausvaters war, seinen Gästen und Familienangehörigen etwas zu trinken einzuschenken. Und die Bibel spricht an ganz, ganz vielen Stellen davon. Und genau so stellt uns die Bibel Gott vor. Als einen himmlischen Hausvater, der unsere Becher füllt. Das wird ganz deutlich in Psalm 23, 5. Ich lese ihn kurz mal vor. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Also Gott schenkt ihm diesen Becher ein und der fließt über. Der Vater, unser himmlischer Vater, reicht uns den Becher zum Trinken. Er teilt wohlwollend aus. Er möchte, dass wir genug haben. Niemand soll zu wenig bekommen. Und wenn sich der Becher leert, dann wird nachgefüllt. Er wird niemals leer. Aber manchmal wird uns ein Becher gereicht, der uns nicht schmeckt. Wisst ihr, es gibt zwei verschiedene hebräische Wörter für Becher. Das eine wird mit Kos wiedergegeben und das andere mit Kefor. Und der Unterschied liegt darin, was in dem Becher enthalten ist. Kos bedeutet, da ist etwas Gutes in dem Becher. Und bei Kefor bedeutet, da ist etwas Schlechtes in dem Becher drin. Und auch da möchte ich uns kurz zwei Beispiele geben. Für Kos etwas Gutes, da sagt Psalm 116, Vers 13, den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Kelch des Heils. Da ist etwas Gutes drin. Da ist Rettung drin. Den wollen wir annehmen, den wollen wir trinken. Und Kefor, ein Beispiel für etwas Schlechtes, so wird auch in Offenbarung 14,10 heißt es, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch des Zorns. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Dieser Kelch hat nichts Gutes, den wir trinken müssen oder den diese trinken werden. Und das ist nur ein Beispiel, wir sehen das an ganz, ganz vielen Stellen. Im Deutschen haben wir halt nur einen Becher und wir beschreiben dann, was in dem Becher drin ist. Aber im Hebräischen wird das immer ganz klar wiedergegeben, was gut, was schlecht ist. Und einleitend diese Worte nur, die wir jetzt einfach mal im Hinterkopf behalten, ich werde noch einmal zurückkommen darauf, wollen wir uns jetzt mal der Geschichte von Josef wieder zuwenden. Der silberne Becher ist hier so das Kernelement, das ich herausarbeiten möchte. Und ich gebe uns mal ganz kurz wieder, was davor alles geschehen ist, bevor es zu dieser Situation gab. Denn bei ihrem ersten Treffen, da beschuldigte Josef seine Brüder, dass sie Spione sind. Ja, er erkannte sie sofort wieder, aber er zeigte sich noch nicht, wer er wirklich ist. Und er wollte einfach prüfen, so verstehe ich es, er wollte einfach prüfen, haben sich seine Brüder wirklich verändert in der ganzen Zeit? Er wollte Licht in ihre Herzensangelegenheit bringen. Und er wollte sicher gehen, dass seine Brüder wieder zu ihm zurückkommen. Deswegen kassiert er Simeon ein und sagt, wenn ihr wiederkommt und Simeon zurückbringt, dann bringt mir Benjamin mit. Das will ich sehen, das überzeugt mich dann. Und sie reisen ab, sie sind zu Hause, das Getreide geht irgendwann wieder leer. Und jetzt sagen sie, wir müssen wieder Neues kaufen. Aber diesmal müssen wir Benjamin mitnehmen. Und das Interessante ist, Jakob verliert zumindest, was wir lesen, kein Wort über Simeon, der in Gefangenschaft ist. Aber jetzt, wo es um seinen Lieblingssohn geht, da kämpft er. Er sagt, nee, das können wir nicht machen. Aber Judah setzt sich so dafür ein, es geht einfach nicht anders. Und Judah verbirgt sich für den Lieblingssohn seines Vaters. Das nimmt er genauso wahr. Judah war der Redelsführer, der Josef damals verkauft hat. Hier setzt er sich als Bürge für seinen Bruder ein. Und sie kommen wieder zu Josef, das zweite Treffen. Und da ist Josef emotional so bewegt, dass er seinen Bruder wieder sieht, seinen leiblichen Bruder, sodass er sich zurückzieht, dass man nicht sieht, dass er weint. Josef hatte seinen Brüder schon längst vergeben und er sehnte sich schmerzlich danach, ihnen wieder nahe zu sein, ihnen zu zeigen, wer er wirklich ist. Der Verlust seiner Familie all dieser Jahre, ich glaube, das hat ihn nicht kalt gelassen. Er liebte sie aus tiefstem Herzen und er litt unter diesem Verlust. Die Not seiner Brüder brachte sie wieder zurück oder brachte sie wieder zusammen. Und Josef hatte viel, viel mehr im Sinn als die simple Hilfe durch eine Suppenküche für seine Brüder. Er hatte viel mehr im Sinn, mehr als seine Brüder zu träumen wagte. Und da kommt dieser silberne Becher ins Spiel. Denn Josef ist hier mit seinem Spiel noch nicht fertig. Er lässt den Becher, wie wir gelesen haben, in diesen Sack legen, damit es so aussieht, als ob sie ihn bestohlen hätten. Und genauso werden die Brüder konfrontiert. Und sie zerreißen ihre Kleider. Sie sind von tiefer Trauer gepackt. Sie wissen, was das jetzt bedeutet. Die Soldaten sagen, nur den nehmen wir mit, der den Becher geklaut hat, aber wir sehen, alle Brüder gehen wieder zurück. Und wisst ihr, als Judah vor Josef tritt, da packt er aus. Keine Geheimnisse mehr. Er erzählt ihm, wie er damals seinen Bruder verkauft hat, wie sehr sein Vater darunter gelitten hat. Und dass, wenn jetzt der jüngste Sohn noch weggenommen wird, dass es ihn ins Grab bringen würde. Und er macht kein Geheimnis daraus. Er stellt sich vor Josef vor und sagt, ich war schuldig gewesen. Wisst ihr, und erst da gibt sich Josef zu erkennen. Und sagt ihnen, wisst ihr, eure böse Tat hat letztendlich zu etwas Gutes geführt. Und auf den ersten Blick könnte man meinen, als ob sich Josef hier eines perfiden Katz-und-Maus-Spiels bedient und seine Brüder zappeln lässt. Jetzt hat er sie in der Hand. Dieser silberne Becher verursacht so viel Kummer und so viel Leid in dem Leben der Brüder. Und man fragt sich, warum macht er das? Warum lässt er seine Brüder durch dieses Leid gehen, anstatt einfach zu sagen, hey, ich bin euer Bruder, ich habe euch vergeben, ich helfe euch. Warum lässt er sie durch dieses Leid gehen? Und das ist oft eine Frage, die die Menschen an Gott stellen. Wenn es Gott gibt, warum gibt es so viel Leid? Viele Menschen zweifeln daran, verzweifeln sogar daran. Wisst ihr, ich habe das in den letzten Wochen so massiv bei mir auf der Arbeit erlebt. Ein Beispiel möchte ich euch einfach nur nennen. Es war ein 50-jähriger Mann, der an den Folgen einer Hirnblutung verstorben ist. Er lässt seine Ehefrau und zwei Kinder im Teenage-Alter zurück. Und man sieht, wie das Leid diese Familie trifft. Und ich frage sie, ich sage, beten Sie? Und sie schaut mich nur an und sagt, damit habe ich abgeschlossen. Und das hat mich irgendwie getroffen. So, wie kann man den Leuten helfen? So viel Leid und sie wenden sich dennoch von Gott ab. Das Einzige, was ich sagen kann, dann werde ich für sie beten. Und damit verabschieden wir uns. Wisst ihr, Menschen fügen einander Leid zu. Das ist unser freier Wille, mit dem Gott uns geschaffen hat. Und deswegen sehen wir auch so viel Leid in der Welt. Es sind die Menschen, die sich einander Leid zufügen. Aber dann haben wir da Krankheiten. Auch das eine Folge des Sündenfalls und Naturkatastrophen. Auch die Schöpfung ist dem Untergang irgendwann geweiht. Und wir können das nicht mehr auf den freien Willen der Menschen schieben. Also warum sind Krankheiten da? Warum ist Tod in unserem Leben? So, das mag uns vielleicht eine Erklärung sein, aber jetzt müssen wir dennoch diese Suppe auslöffeln, die uns Adam und Eva eingebrockt haben. Das Leid trifft uns dennoch. Christ sein, ja oder nein. Auch das Leid kommt in unser Leben. Wir sehen das an der Gebetsliste, die wir jetzt nochmal für die Geschwister, die wir erwähnt haben. Aber wisst ihr, die Tatsache hilft mir zu verstehen, dass das Leid niemals von Gott kommt, sondern immer nur dann, wenn wir uns von Gott abwenden. Adam und Eva haben sich von Gott abgewendet und Neid, Mord, Totschlag, Krankheit kam in die Welt. Und es ist, weil wir uns von Gott abwenden. Wisst ihr, ich möchte das anhand eines Beispiels mal verdeutlichen, warum Leid in dieser Welt stattfindet, warum wir Leid und Not in dieser Welt erleben. Forscher haben einmal 100 Raupen untersucht, die kurz vorm Schlüpfen waren. Sie waren in ihrem Kokon und sie waren kurz vorm Schlüpfen. Und dann haben die Forscher den Kokon vorsichtig angeritzt, um ihnen das Schlüpfen zu vereinfachen. Das haben sie bei allen 100 Raupen gemacht. Und dann haben sie beobachtet, ob diese Insekten jetzt anfangen werden zu fliegen. Und wisst ihr was? Nicht ein einziges Insekt ist abgehoben. Nicht ein einziger Schmetterling konnte fliegen. Diese Forschung hat gezeigt, dass dieses Kämpfen aus der Enge, dieses sich winden und ringen, dazu führt, dass die Schmetterlinge genug Kraft haben, um anschließend fliegen zu können. Und genau dieser Kampf ist es, was das neue Leben möglich macht für diese Schmetterlinge. Ohne Kampf gibt es keine Stärke. Ich möchte mit euch einen Bibelvers mal gemeinsam lesen, den finden wir in Jakobus 1. Und da wird uns nicht eine Antwort, aber ein Trost gegeben, warum wir manchmal Leid und Not in unserem Leben erfahren. Jakobus 1, die Verse 2 und 3. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Hier schreibt er, freut euch darüber. Es macht euch stark. Ihr werdet gefestigt werden. Ihr werdet dazu stehen können. Ihr werdet euren Glauben nicht aufgeben. Und wisst ihr, diese Geschichte mit Josef, für mich zieht sich da ein Vergleich zwischen Josef und Jesus. Denn als sie das erste Mal nach Ägypten kamen, war Josef ein Fremder für sie. Josef hätte sich gern zu erkennen gegeben, aber seine Brüder waren noch nicht bereit dazu. Die Brüder kamen nur zu ihm, weil er der Einzige war, der ihre leeren Säcke wieder füllen konnte. Und wisst ihr, auf der anderen Seite, wie viel mehr ist Gott betrübt darüber, wenn wir unsere Gebete darauf beschränken, nimm unsere Gabe, füll unseren Sack und lass uns als Fremder wieder ziehen. Josef auf der einen Seite wollte mehr als nur für seine Familie sorgen. Er wollte ihnen nicht mehr fremd sein. Wenn dieser silberne Becher in dem Sack nicht gewesen wäre, dann wären sie aus Josefs Gegenwart wieder verschwunden und nie wieder zu ihm zurückgekehrt. Sie hätten ihn nie wirklich kennengelernt. Durch den silbernen Becher lernten sie ihren Versorger in einer persönlichen Art und Weise kennen. Und wisst ihr, Gott liebt uns zu sehr, als dass er uns erlauben würde, ihm fern zu bleiben. Auf der anderen Seite war Josef überglücklich, seine Familie mit Nahrung zu versorgen. Gott oder Gottes Vorratshäuser sind zum Bersten gefüllt und er möchte damit all unserer Not und unserem Leid in unserem alltäglichen Leben begegnen. Josef war in ihren Augen ein strenger, fremder Machthaber. Dabei kannte und liebte Josef seine Brüder bestens. Viele denken über Gott genauso. Wenn Leid über uns hereinbricht, dann ist Gott streng und teilnahmslos. Oder wir wenden uns nur an Gott, wenn wir unsere körperlichen Bedürfnisse stillen wollen und geben uns mit einer oberflächlichen Beziehung zu Gott zufrieden. Josef verursachte mit Hilfe dieses silbernen Bechers aus liebender Absicht große innere Konflikte bei seinen Brüdern, die sie wieder in die Gegenwart zu sich holten. Er wollte diese echte Buße und Traurigkeit in ihrem Leben sehen, damit er eine echte und tiefgreifende Beziehung zu ihnen führen konnte. Wisst ihr, Jesus, wenn wir an den Kelch des Leidens denken, der Becher, der mit etwas Schlechtem gefüllt ist, da lesen wir in Lukas 22, lass uns das mal aufschlagen, Lukas 22, Verse 42 bis 44. Ich fange bei 41 an, und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er war ringend im Kampf und betete inbrünstig, sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Das ist kein angenehmer Becher, den ihr zum Trinken bekommt. Es ist ein Kelch des Leidens, dem ihn Gott da reicht. Und wir sehen hier, wie er damit kämpft, wie er damit ringt. Und das ist Jesus, Gottes Sohn. Wisst ihr, wir lesen immer wieder von diesem Kelch vor. Dieser Kelch hat nichts Gutes. Er ist schwer anzunehmen, er ist schwer zu trinken und es kostet Kampf. Und wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht vor diesem Kelch des Leidens verschont hat, wie viel mehr sollten wir erwarten, diesen Kelch von Zeit zu Zeit oder irgendwann mal in unserem Leben gereicht zu bekommen? Aber er lässt uns nicht allein, er schickt seine Engel, die uns stärken. Wir bekommen göttliche Hilfe, um das zu ertragen. In Hiob lesen wir, er aber sprach zu ihr: Du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Hiob hatte erkannt, wir bekommen so viel Gutes in unserem Leben. Das Schlechte, das wollen wir nicht annehmen. Wir wollen immer nur die gut gefüllten Becher annehmen. Aber Becher kann man mit zweierlei füllen. Und wir erleben das immer wieder im Alltag. Ich sprach vor Jahren mal mit einem Mann, der versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Und wir sprachen über den Glauben und ich sagte ihm einfach: Wissen Sie, Gott, oder wenn ich Probleme hatte, hat mich das immer näher zu Gott gebracht. Und darauf antwortete er: Wenn ich Probleme hatte, hat mich das immer weiter von Gott weggebracht. Er hat damit gehadert. Wenn es Gott gibt, warum lässt er das dann zu? Und das hat ihn so in diese Verzweiflung getrieben. Und wir sehen, diese silbernen Becher führen uns aber hauptsächlich zur Entscheidung zu Gott hin oder von ihm weg. Aber diese Entscheidung, die treffen wir ganz bewusst immer wieder. Lasst uns durch Not und Leid darauf achten, uns nicht von Gott abzuwenden, sondern ihn dennoch oder sich dennoch immer wieder zu Gott hinzuwenden. Gott, unser himmlischer Hausvater, der uns den Becher reicht. Mal ist es etwas Gutes, mal fließt er über. Aber manchmal ist es dieser silberne Becher. Und wie sehen diese silbernen Becher in unserem Leben aus? Sind es finanzielle Probleme, Konflikte mit Menschen, Krankheit, Kinder, die uns entgleiten, Situationen, die uns physisch und psychisch enorm unter Druck setzen und wir sehen kein Ende in Sicht. Wir fragen uns: Herr, warum? Warum trifft mich das? Warum muss ich da jetzt durch? Warum muss ich diesen Kelch des Leidens trinken? In jedem Fall bewirkt es große innere Konflikte. Wisst ihr, dieser silberne Becher in unserem Leben gebraucht Gott, damit wir zu ihm hinheilen können. Gott sieht und hört unsere Qual, unsere Not, unser Leid, aber er möchte mehr sein als ein himmlisches Beruhigungsmittel. Er möchte, dass wir ihn dadurch wirklich kennenlernen und in seine Gemeinschaft bleiben. Genau wie die Brüder Josef brauchten und zu ihm umgekehrt sind, ist es heute Jesus, den wir immer wieder wirklich brauchen. Und wir können jederzeit, gerade wegen des Leides, zu ihm zurückkehren. Amen.